Liebe Freunde, die Gegner der Christen, die waren noch nie zimperlich in der Wahl ihrer Methoden. Ihre älteste Methode ist das Arbeiten mit falschen Zeugen. Das gibt immer Leute, die kein Geld und kein Gewissen haben und die bereit sind, für ein paar Scheinchen vor Gericht eine falsche Aussage zu machen. Wenn es darum geht, einen Christen aus dem Verkehr zu ziehen, da braucht man bloß einen Typ zu finden, der vor Gericht bestätigt und sagt, der und der hat das und das gesagt oder getan, und schon ist die angebliche Schuld bewiesen. Mit solchen falschen Zeugen hat man schon Jesus den Prozess gemacht. Und bei Stephanus, dem ersten Märtyrer der Kirche, ist es genauso gewesen. Unschuldig wie der war, wurde der aufgrund von falschen Zeugenaussagen hingerichtet. Den haben sie gesteinigt wie einen räudigen Hund. Und der Mann, der diese Hinrichtung geleitet hat, der hieß Paulus. Und von dem will ich euch heute erzählen. Könnt ihr nachlesen im Neuen Testament in der Apostelgeschichte im Kapitel 9. Der Saulus, auf Griechisch Paulus, auf Deutsch der Kleine, das war ein großer Christenhasser. Der war ein ausgebildeter Theologe, ein ausgekochter Denker, ein ausgesprochener Kirchengegner. Und es heißt ausdrücklich von ihm, dass er an der Hinrichtung des Stephanus seine Freude hatte. Das gefiel dem, wie da einer mit Steinen beschossen wurde und bei jedem Treffer mehr zusammensackte, bis er wie so ein nasser Sack da lag, ein Haufen zuckendes, blutendes Fleisch, bis er endlich verreckte. Herrlich sowas, ein Hochgenuss. Das war ein Vergnügen für Paulus, da zuzusehen, endlich einer von den Christen weniger. So einer also ist der Paulus gewesen. Arbeitet mit falschen Zeugen, schindet die Leute zu Tode und hat daran noch sein Vergnügen. Der Mann ist nicht nur fanatisch, der ist auch noch fies. Ist einer von denen, mit denen man am liebsten nichts zu tun haben möchte. Einer von denen, wo man als anständiger Mensch keinen Kontakt hat. Und ausgerechnet mit dem will Gott etwas zu tun haben. Ausgerechnet für den hat Gott etwas zu tun. Er soll, so heißt es in der Bibel, er soll den Namen von Jesus bekannt machen vor allen Heidenvölkern und allen Herrschern. Da hat sich Gott ein besonders schweres Stück rausgesucht, um sein Meisterstück vor aller Welt zu zeigen. Aus dem größten Christenhasser soll der größte Missionar der Kirche werden. Und das kam so, nachdem der Paulus den Stephanus hat töten lassen. Da will er die ganze christliche Gemeinde vernichten. Er macht in Jerusalem eine Razzia. Wer als Christ erwischt wird, kommt ins Gefängnis. Und wer irgendwie entfliehen kann, verlässt die Stadt. Und so breitet sich eben durch diese Flüchtlinge die Botschaft von Jesus in den Nachbarorten und Städten und Gegenden aus. Je mehr der Paulus in die Glut reinschlägt, umso mehr stieben die Funken. Es ist das alte Gesetz, das Lebensgesetz der Kirche. Das heißt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Wo die Kirche unterdrückt wird, da breitet sie sich unter dem Druck immer mehr aus. Als der Martin Luther gehört hat, dass in Brüssel zwei Studenten verbrannt worden sind wegen ihres evangelischen Glaubens, da hat er ein Lied geschrieben. Und in der ersten Strophe, da hat er den Gedanken so ausgedrückt, dass er sagt, der Wind wird die Asche der beiden in alle Welt tragen. Und so ist es auch gekommen. Die Verfolgung der Hugenotten, die ist zum Segen geworden für die Kirche in ganz Europa. Die Verfolgung der Täufer im 16. und 17. Jahrhundert hat ihre Folgen gehabt bis nach Sibirien, bis nach Nordamerika. Und wenn einmal die Missionsgeschichte unseres 20. Jahrhunderts geschrieben wird, dann wird das eine Geschichte sein, die mit Blut und mit Tränen geschrieben ist. Ich will euch nur ein einziges Beispiel nennen aus der Gegenwart. Es gibt heute einen Staat, das ist Nepal. Das ist der Staat am Himalaya. Und in Nepal, da gibt es eine Staatsreligion, das ist der Hinduismus. Und in Nepal ist es illegal, Menschen zu taufen. Dort ist das Taufen verboten. Und wer sich taufen lässt und wer tauft, wird bis zu 6 Jahren Freiheitsentzug bestraft. Und trotzdem gibt es in Nepal immer wieder Taufen, nicht nur einzelne, sondern sogar Massentaufen. In den letzten 5 Jahren, da hat sich die Zahl der Christen in Nepal verdreißigfacht. Aus 500 Christen in Nepal sind 15.000 geworden. Wenn die Kirche unterdrückt wird, breitet sie sich aus. Sie geht erst in die Tiefe, oft in den Untergrund, in die Katakomben, jedenfalls in die Tiefe. Ihr Glaube wird tiefer, fester, gegründeter, verwurzelter und so breitet er sich aus. Das ist seit 2000 Jahren so, das weiß jeder, der die Kirchengeschichte kennt. Nur der Paulus weiß das nicht. Der Paulus ist ja der Erste, der versucht, die Kirche auszurotten. Der noch so ganz naiv denkt, wenn man nur hart genug zuschlägt, kann man die christliche Kirche von der Erde ausradieren. Nachdem er in Jerusalem aufgeräumt hat, da nimmt er sich als Nächstes die Stadt Damaskus vor. Aufgrund seiner besonderen Verdienste und seines rücksichtslosen Durchgreifens und seines grenzenlosen Hasses, da ist er aufgestiegen zum Kommissar für Christenverfolgung. Der trägt ein schwarzes Dokumentenköfferchen bei sich, da sind die Haftbefehle drin. Und er wird begleitet von ein paar smarten jungen Herren, die auch solche schwarzen Dokumentenköfferchen tragen. Da sind die Handschellen drin. Und so marschiert er mit seiner Crew in Richtung Damaskus. Und plötzlich ist der Himmel los. Am helllichten Tage, mitten auf offener Straße, stellt sich ihm der auferstandene Jesus in den Weg. Und die Lichtfülle seiner Herrlichkeit, die haut den Paulus zu Boden, dass er in die Knie geht und wie geblendet liegen bleibt. Ich lese euch vor, wie das beschrieben ist in der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Auf dem Wege nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte er. Ich bin Jesus, den du verfolgst, sagte die Stimme. Aber jetzt steh auf und geh in die Stadt, und dort wird man dir sagen, was du zu tun hast. Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemand. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Das ist also die berühmteste Bekehrungsgeschichte, die es gibt. Und das hört sich, wenn man das so liest, eigentlich ziemlich trocken an. Und wieso der Mann sich hier bekehrt, das wird eigentlich überhaupt nicht erklärt. Aber das liegt daran, dass man eine Bekehrung eben nicht erklären kann. Denn eine Bekehrung ist ein Wunder. Und ein Wunder kann man nicht erklären. Da gibt es nichts zu erklären, da gibt es nichts zu verstehen. Hier geht es nur darum, dass man zur Kenntnis nimmt, hier hat Gott eingegriffen. Hier hat Gott aus einem Nichtchristen einen Christen gemacht. Das Ganze sieht für uns aus wie so eine Blitzbekehrung aus heiterem Himmel. Aber so ist das ja gar nicht. Und ich bezweifle, ob es das überhaupt gibt, solche Blitzbekehrungen aus heiterem Himmel. Jede Bekehrung hat ihre Vorgeschichte. Zum Beispiel auch deine Bekehrung. Schon allein die Tatsache, dass du heute Abend hier sitzt, zeigt ja, dass Gott bereits angefangen hat, mit dir zu reden und an dir zu arbeiten. Aber die Vorgeschichte, die jede Bekehrung hat, die ist für unsere Augen meistens nicht sichtbar. Wir sehen bloß das Endergebnis. Wir sehen bloß, wie der Paulus plötzlich umkippt und von einem Moment zum anderen aus einem Nichtchristen zum Christen wird. Und das kommt uns alles ein bisschen ruckartig und unverständlich vor. Aber da hat sich ja vorher einiges abgespielt. Im Innern, im Herzen, im Gewissen dieses Mannes. Und was wie eine plötzliche Bekehrung aussieht, das ist weiter nichts als eine lange vorbereitete Kapitulation. Ich habe das schon oft erlebt, wenn ich unterwegs bin zu Jugendevangelisationen. Da kommen zum Beispiel Atheisten in die Kirche rein. Die sind eingefleischte Atheisten seit 10, 20 oder was weiß ich wie viele Jahren. Und die diskutieren dann mit mir und meinen Mitarbeitern, dass die Fetzen fliegen. Die kommen mit einem Argument nach dem anderen, dass uns manchmal die Spucke wegbleibt. Und manchmal agitieren die auf uns ein, dass wir geradezu den Mut verlieren, dass wir denken, es hat keinen Zweck mehr, mit diesem Menschen zu reden. Der begreift nichts, der ist verbohrt, der bekehrt sich nie. Und dann passiert es oft, dass gerade so einer, der Tag um Tag sich gegen die Wahrheit von Gottes Botschaft wehrt, der Abend um Abend gegen uns kämpft, dass so einer von einer Minute zur anderen ein Christ wird. Und dann sprechen wir zusammen. Und dann erzählt er von sich. Und dann stellt sich heraus, dass der schon tagelang gemerkt hat, dass seine Position längst verloren ist. Aber das wollte er vor sich und vor uns und vor Gott nicht zugeben. Und er hat nur noch Scheingefechte geführt, um sich zu wehren, obwohl er im Grunde seines Herzens von Jesus bereits überwältigt gewesen ist. Und so war es bei dem Paulus auch. Der hat die Kirche bekämpft. Der hat sich am Anblick seiner Opfer geweidet. Der hatte sich, als Stephanas unter den Steinschlägen zusammenzuckte und zusammenbrach, noch daran gefreut. Der hat sich die Hände gerieben. Aber dann hat ihn sein Gewissen umgetrieben. Denn der sah nicht nur, wie der Stephanus starb, sondern der hörte auch, was dieser Mann als Letztes sagte. Stephanus war ein Jünger von Jesus. Und er ist genauso gestorben wie Jesus, genauso unschuldig. Und er ist mit den gleichen Worten gestorben wie Jesus. Er hat nämlich als Letztes dasselbe gesagt, was Jesus am Kreuz auch gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, Herr, vergib ihnen diese Sünde. Kein Wort des Hasses, keine Verfluchung, sondern die Bitte um Vergebung für seine Mörder. Das war das Letzte, was der wimmernde Stephanus noch sagen konnte. Sowas vergisst man nicht, wenn man das mal miterlebt hat. Und wenn der Paulus daran dachte, wie der Stephanus gestorben ist, da kamen ihm Zweifel und Bedenken, ob der Mord an diesem Mann wirklich richtig gewesen ist. Wisst ihr, wenn jemand etwas tut, von dessen Richtigkeit er innerlich gar nicht mehr überzeugt ist, da verdoppelt er oft seine Anstrengung und steigert sich immer mehr in die Sache rein, um seine eigenen Zweifel nämlich zu unterdrücken. Der Paulus wird in seinem Christenhass immer fanatischer. Erst ist er die Männer angegangen, dann hat er auch die Frauen verhaften lassen, jetzt will er schon ganze Gemeinden verhaften. Und nun kommt er an den Punkt, wo Jesus sich ihm entgegenstellt und sagt, Paulus, was habe ich dir denn eigentlich getan? Warum verfolgst du mich? Der Paulus, der kann nur stammeln, Herr, wer bist du? Und auf diese klägliche Frage, da bekommt er eine königliche Antwort. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und jetzt steh auf und geh in die Stadt und dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Das muss man sich mal vorstellen. Der Mann, der gekommen ist, um die Christen von Damaskus abzuführen, der soll sich wie ein Kind an der Hand zu den Christen von Damaskus hinführen lassen. Was wird Paulus tun? Es ist ein großer Moment der Spannung. Und da steht Paulus auf und gehorcht. Und er lässt sich führen. Und das ist der entscheidende Moment der Bekehrung. Bis jetzt hatte Paulus bestimmt, wo es lang geht, und jetzt bestimmt Jesus seinen Weg. Bis jetzt hatte Paulus gesagt, was zu tun ist, jetzt sagt Jesus ihm, was zu tun ist. Bis jetzt hat Paulus nach seinem eigenen Willen gelebt und jetzt lebt er nach dem Willen von Jesus. So war es bei dem Paulus und so war es bei jedem, der sich bekehrt. Und so wird es auch bei dir sein, wenn du dich bekehrst. Du sagst jetzt vielleicht, ich bekehre mich nie. Und ich will mit eurem Jesus, den es außerdem überhaupt nicht gibt, überhaupt nichts zu tun haben. Nur sicher, das sagst du jetzt. Genau dasselbe hat der Paulus ja damals auch gesagt. Aber einen Tag später, da war er ein Christ. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und dass du Christ wirst, das ist bei Gott auch nicht unmöglich. Es gibt eine Hoffnung für dich. Wenn ein Christenhasser wie der Paulus Wenn der ein Christ werden konnte, da ist für jeden von euch noch eine Chance drin. Der Paulus, der war doch noch viel ablehnender als du, viel kritischer. Du bist ja so freundlich, dass du hierher kommst, dass du dich hier reinsetzt, dass du mir zuhörst, ohne zu protestieren, dazwischen zu toben. Der Paulus hat nicht zugehört. Der war nicht so fair. Der hat zugeschlagen. Der hat sowas wie mich nicht ausreden lassen. Der hat mit Steinen geschmissen. Kein Mensch hätte damals für möglich gehalten, dass der sich bekehrt und ein Christ wird. Also der ganz bestimmt nicht. Eher verschenkt GR seinen Anteil von Ewing Oil freiwillig an die Pamela, als dass der Paula ein Christ wird. Und als der sich dann doch bekehrt und das große Wunder geschieht, da können es die Christen und die anderen überhaupt nicht fassen. Und sie wollen es gar nicht glauben, dass der Paulus, der große Christenhasser, einer von ihnen geworden ist. Da war zum Beispiel einer, der hieß Ananias. Das war ein Glied der Gemeinde von Damaskus. Und der hat dann natürlich durch den Buschfunk schon gehört, der Paulus, das alte Ekel, ist im Anmarsch. Es droht eine Verhaftungswelle für die Christengemeinde. Und genau zu diesem Ananias, da sagt Jesus: Ananias, hör mal zu, du gehst jetzt in die Stadt und du gehst in die Straße, die gerade heißt, und da gehst du in das Haus des Judas und dort sitzt ein gewisser Paulus aus der Stadt Tarsus und der betet und der ist blind und der wartet auf dich, dass du kommst und ihm die Hände auflegst, damit er wieder sehen kann. Der Ananias denkt, er hat sich verhört. Der fängt sofort an, mit Jesus zu diskutieren. Der sagt: Also Jesus, Moment mal, hier stimmt was nicht. Das muss ein Irrtum sein. Ich glaube, du bist nicht ganz auf dem Laufenden, was hier läuft. Ich will dir mal was erzählen. Ich weiß über diesen Menschen, den Paulus, allerhand. Und ich kann dir sagen, ich habe von dem nur Übles gehört. Die Gemeinde in Jerusalem hat er kaputt gemacht. Der kommt hierher, um uns alle zu verhaften. Der will die Hände an uns legen und dem soll ich die Hand auflegen? Das mache ich nicht. Wenn ich zu dem hingehe, bin ich der Erste, der hops geht. Das ist mir viel zu gefährlich. Das ist unrealistisch. Der Mann ist ein Schlitzohr. Die Bekehrung ist gespielt. Der bekehrt sich nie. Also Jesus, ich kann dir nur sagen, dein Befehl ist absolut unmöglich und unausführbar. Wir können den Ananias verstehen. Ich denke, wir hätten alle ganz genauso argumentiert. Wir argumentieren ja alle ganz genauso auch heute. Zum Beispiel, wenn es um die Friedensfrage geht. Da sagt Jesus zu uns: Liebt eure Feinde. Und wir sagen, das ist unrealistisch. Also angesichts der politischen Weltlage geht das nicht. Können wir einfach nicht machen. Das wäre Selbstmord. Wir tun so, als ob die Anweisungen von Jesus weltfremd wären und mit unserer Lage nicht in Übereinklang zu bringen wären, nicht praktizierbar wären. Und so versuchen wir uns vor dem einfachen Gehorsam gegenüber den einfachen Befehlen von Jesus zu drücken. Der Ananias versucht, sich vor dem Gehorsam zu drücken, indem er Jesus für weltfremd erklärt. Der weiß nicht Bescheid, der weiß gar nicht, was hier gespielt wird. Jesus, du weißt überhaupt nicht, wie gefährlich dieser Paulus ist. Dabei ist doch Jesus bis in die letzte Kleinigkeit hinein ganz genau informiert. Jesus kannte die Straße, wo Paulus wohnt. Geh in die gerade Straße. Er wusste auch, wo er wohnt. Geh in das Haus des Judas. Er wusste auch den Namen des Paulus. Geh zu einem Mann, der heißt Paulus. Er wusste auch, aus welcher Stadt der kommt. Suche den Paulus von Tarsus. Und er wusste auch, was der Paulus tut. Es heißt im Vers 11, siehe, er betet. Jesus weiß, wer du bist, wo du bist, was du bist. Und er weiß auch, was du tust. Und wenn du betest, da sieht er es. Siehe, er betet. Das ist einfach nicht wahr, dass Gott, der Schöpfer dieser Welt, so groß und gewaltig ist, dass er das Gebet eines einzelnen Menschen nicht wahrnehmen würde. Die Heilige Schrift lehrt das genaue Gegenteil. Die Größe Gottes besteht gerade darin, dass er sich auch dem unscheinbarsten Gebet des unscheinbarsten Menschen zuwendet. Wo auch immer auf dieser Welt ein Mensch zu Gott betet, und wenn es in der finstersten Gefängniszelle und in der dunkelsten Verzweiflung ist, Gott sieht ihn. Siehe, er betet. Deine Gebete, die verhallen nicht ungehört im leeren Weltraum und die fallen nicht ungesehen in die Tiefe des Nichts, sondern die werden aufgenommen von dem Herzen unseres himmlischen Vaters. Gott wartet auf dein Gebet. Der sehnt sich nach deinem Gebet. Denn Gott hat dich geschaffen und er hat dich lieb. Und er möchte mit dir in Kontakt sein, im Gespräch sein, in Verbindung sein. Und er hat eine Sehnsucht in seinem Herzen, dass du sagst, ja, Vater, ich will dein Kind sein. Und das ist das Gebet, was der Paulus in der Dunkelheit seiner Blindheit jetzt betet. Das ist das Kennzeichen B, das ist das Kennzeichen der echten Bekehrung, wenn ein Mensch anfängt zu beten. Das ist das Lebenszeichen der Wiedergeburt. Das ist wie bei einem neugeborenen Kind. Wenn ein Kind zur Welt kommt, da muss es einen Ton von sich geben, einen Schrei. Und dieser Schrei, dieser erste, das ist das Zeichen, es atmet, es lebt. Und genauso ist es, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wie ein neugeborenes Kind, da muss er einen Ton von sich geben, dass er zu Gott sagt, Herr, da bin ich, Herr, nimm mich. Und dieser Ton, das ist das Zeichen einer neuen Geburt, dass ein Mensch neu geboren ist. Siehe, er betet. Wenn Jesus zu Ananias gesagt hätte, siehe, er predigt, da hätte Ananias gesagt, das tun viele Pfarrer, ohne bekehrt zu sein. Wenn Jesus gesagt hätte, siehe, er besucht kirchliche Veranstaltungen, da hätte Ananias gesagt, das tun viele, ohne bekehrt zu sein. Wenn Jesus gesagt hätte, siehe, er zahlt die Kirchensteuer, da hätte Ananias gesagt, das tun Millionen, ohne bekehrt zu sein. Aber als Jesus zu ihm sagt, siehst du, er betet, da hat der Ananias keinen Grund mehr zum Misstrauen. Einem Menschen, der betet, dem kannst du immer vertrauen. Wer mit Gott in Verbindung ist, der legt keinen anderen rein und der legt keinen anderen um. Vor dem brauchst du dich nicht zu fürchten. Wer im Geheimen mit Gott verkehrt, dem kann man auch öffentlich trauen. Ihr wisst, ich bin im Reisedienst, ich bin immer unterwegs, immer mit anderen Menschen zusammen, auch mit anderen Mitarbeitern zusammen. Ich kann mit Menschen, die nicht beten können, nicht zusammenarbeiten. Und dort, wo gebetet wird, da kann ich arbeiten, da kann ich leben, da fühle ich mich wohl. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, denen ich am meisten vertrauen kann, meistens Menschen sind, die beten können. Der Jörg zum Beispiel, das ist ja nicht nur einfach ein guter Kumpel, mit dem ich zurechtkomme, wenn wir zusammen reisen, sondern das ist eben ein Mensch, der beten kann, mit dem ich beten kann. Das ist die Grundlage unserer Zusammenarbeit. Wenn du von mir verlangst, dass ich mal in einem Wort sagen soll, was für mich die Hauptsache an meinem Christenleben ist, da antworte ich das Gebet. Ich kann mir mein Leben ohne Gebet überhaupt nicht mehr vorstellen. Sage mir, ob du betest, und ich sage dir, ob du ein Christ bist. Das echte Gebet ist der Echtheitsbeweis für eine echte Bekehrung. Der berühmte englische Prediger Spurgeon, der hat einmal gesagt, wer betet, hört auf zu sündigen. Und wer sündigt, hört auf zu beten. Solange du betest, da kannst du die Ehe nicht brechen. Und solange du die Ehe brichst, da kannst du auch nicht beten. Zum Schluss möchte ich jetzt noch zweierlei sagen. Erstens wende ich mich jetzt mal an die unter euch, die sich selber Christen nennen. Du bist dir oft nicht sicher, dass du ein Gotteskind bist. Und du hast Zweifel an der Wahrheit der Bibel. Und du leidest darunter, dass du immer wieder die gleichen Fehler machst, dass du in deinem Glaubensleben nicht vorwärts kommst. dass du keine Freude in deinem Leben hast, dass keine Kraft in dir drin ist und so weiter und so fort. Ich will dir den Punkt nennen, an dem alle Schwächen, alle Abweichungen, alle Rückfälle beginnen. Das ist genau dort, wo du aufhörst zu beten. So oft ein Christ rückfällig wird und sündigt, fängt das immer bei der Gebetsflaute an. Je weniger du betest, umso kümmerlicher wird dein Glaube. Und jetzt zweitens zu euch, die ihr euch Atheisten und Gottlose nennt. Du hast noch nie gebetet und du willst auch nie beten. Ich frage dich jetzt nicht, wie du die Tage deines Lebens zubringen kannst, ohne ein einziges Dankeswort gegenüber deinem Schöpfer, ohne eine einzige Fürbitte für deine leidenden Mitgeschöpfe. Ich frage dich nur, wie willst du sterben, wenn du nie gebetet hast? Wenn du Gott nicht dein Leben gegeben hast und im Gebet nie mit ihm gesprochen hast, kommst du in die Hölle. Aber heute kannst du in den Himmel kommen, dazu lädt Gott dich ein. Ich lese vor, was Gott in der Bibel gesagt hat beim Propheten Hesekiel. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keine Freude am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose sich bekehrt von seinem falschen Weg und lebt. Also bekehrt euch jetzt. Jetzt, sagt die Bibel. Jetzt in diesem Moment kannst du Gott dein Leben geben und sagen, nimm mich Herr bei der Hand, so wie wir es vorhin gesungen haben. Und du kannst auch hinterher, wenn wir fertig sind, kommen und einen unserer Mitarbeiter ansprechen. Wir haben ja hier eine Menge Mitarbeiter in der Kirche, die tragen so ein gelbes Schild, da steht ihr Name drauf. Otto oder irgend sowas. Ist egal, was da drauf steht. Im Grunde genommen heißen die alle Ananias. Das sind Menschen, die für euch Zeit haben und die bereit sind, für dich und mit dir die Hände zu falten, dir die Hände aufzulegen, dass dir deine geistliche Blindheit genommen wird, dass dir deine Schuld genommen wird, dass du wieder sehen kannst, dass du Land siehst, dass du Gott siehst, dass du aufatmen, dass du leben kannst und dass Gott zu dir sagen kann, siehe, er betet.